ARD.
Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Beitrittsgespräche von der Ukraine und Moldau zur EU haben in Brüssel begonnen. Russland ist wegen Menschenrechtsverletzungen auf der Krim verurteilt worden und Deutschland hat weitere 19 Millionen Euro für humanitäre Hilfe im Gazastreifen zur Verfügung gestellt. Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, den 25. Juni um 17 Uhr. Im vergangenen Dezember hatten die EU-Staats- und Regierungschefs grünes Licht für Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Moldau gegeben. Möglich wurde das durch die danach berühmt gewordene Kaffeepause von Ungarns Premier Orbán. Er verzichtete damit auf ein Veto. Heute hat die belgische Ratspräsidentschaft beide Länder zu einer ersten Regierungskonferenz auf Ministerebene nach Luxemburg eingeladen. Zum ersten Mal in der Geschichte verhandelt die EU mit einem Land im Kriegszustand über den Beitritt. Ausgeschlossen ist aber, dass die Ukraine vor dem Ende des russischen Angriffskriegs EU-Mitglied wird. Am Abend beginnen dann auch die Beitrittsverhandlungen mit Moldau. Mehr dazu jetzt von Thomas Spickhofen aus Brüssel.
Das ist ein historischer Moment für die Ukraine und für Europa.
A historic moment for Ukraine and Europe,
sagt Denis Schmyhal, der ukrainische Ministerpräsident, zur Eröffnung der ersten Beitrittskonferenz.
Heute ist ein historischer Tag,
findet auch die deutsche Staatsministerin Anna Lührmann. Und ihre Kollegin aus der Ukraine, Olga Stefanischina, nennt es
a truly historical moment for my country.
Einen wahrlich historischen Moment für ihr Land. Die ganze Nation stehe geschlossen hinter dieser Entscheidung zum Beitritt, sagt Stefanischina.
All the nation stands as one behind this decision.
Die erste offizielle Beitrittskonferenz mit dem kriegsgeschüttelten Land ist vor allem ein symbolischer Akt. Denn regelmäßige und enge Kontakte zwischen beiden Seiten laufen schon seit dem Antrag vor mehr als 2 Jahren. Als nächstes wird die Kommission jetzt erst einmal abgleichen, wo genau das nationale ukrainische Recht vom EU-Recht abweicht, das sogenannte Screening. Danach geht es dann in die Verhandlungen über insgesamt 35 Kapitel. Der Weg vor uns ist herausfordernd, prophezeit Kommissionschefin Ursula von der Leyen in einer Videobotschaft. Aber auch voller Möglichkeiten für Moldawien und die Ukraine ebenso wie für die EU.
The path ahead will be challenging, but it is also filled with immense opportunities for Moldova and Ukraine, as well as for our entire union.
Normalerweise dauert es vom Antrag bis zur Vollmitgliedschaft viele Jahre. Möglicherweise geht es diesmal etwas schneller. An uns soll es jedenfalls nicht liegen, verspricht die ukrainische Ministerin Stefanischina.
Wir können bis 2030 komplett fertig sein. Und wenn die Kommission bereit ist, können wir es auch schneller schaffen.
Eine Erweiterung um die Ukraine und andere Staaten bedeutet für die EU allerdings auch dringende Reformen innerhalb des eigenen Systems, vom Einstimmigkeitsprinzip bis hin zu den Agrarsubventionen. Mehrfach hieß es heute in Luxemburg, die EU müsse in den nächsten 5 Jahren auch ihre eigenen Reformen vorantreiben, um neue Mitglieder aufnehmen zu können. Die Aufnahme der formalen Beitrittsgespräche mit der Ukraine ist einer der letzten Akzente der belgischen Ratspräsidentschaft, die am Sonntag endet. Am kommenden Montag übernimmt Ungarn für ein halbes Jahr den Vorsitz. Dessen Vertreter äußerte sich heute eher zurückhaltend. Man stehe ja gerade erst am Anfang und die Ukraine müsse sich um die ungarische 11-Punkte-Liste kümmern, in der es um die ungarische Minderheit in dem Land gehe. Daran soll es nicht scheitern, sagt Olga Stefanischina.
Im Moment setzen wir ganz auf die bilateralen Gespräche mit Ungarn. Wir hoffen, dass das dazu führt, dass Ungarn keine Entscheidungen zu unserem Beitritt blockiert.
Man habe außerdem schon viel Übung darin, die verschiedenen Gesprächskanäle in der EU auszubalancieren, um zu Entscheidungen zu kommen. Sie gehe nicht davon aus, dass die ungarische Präsidentschaft da ein Hindernis sein könnte, sagt Stefanischina. Im Übrigen sei man sich der Unterstützung der anderen 26 EU-Mitglieder gewiss.
Ein europäisches Gericht hat Russland wegen Menschenrechtsverletzungen auf der Krim verurteilt. Russland hatte die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel vor 10 Jahren annektiert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat jetzt entschieden, russische Truppen hätten auf der Krim systematisch gegen Menschenrechte verstoßen. Die Ukraine beklagt zum Beispiel Misshandlungen und eine Unterdrückung der ukrainischen Sprache. Die Auswirkungen des Urteils dürften gering sein. Russland erkennt das Europäische Gericht nicht an. Der Internationale Strafgerichtshof hat Haftbefehl gegen den ehemaligen russischen Verteidigungsminister Shoigu und Generalstabschef Gerassimov erlassen. Das Gericht wirft ihnen Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine vor. Es bezieht sich auf Attacken gegen Energieeinrichtungen zwischen Oktober 2022 und März 2023. Im vergangenen Jahr hatte das Gericht schon einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Putin erlassen. Schauen wir nun auf die Lage im Nahen Osten. Deutschland hat weitere 19 Millionen Euro für humanitäre Hilfe im Gazastreifen zur Verfügung gestellt. Wie Außenministerin Baerbock bei ihrem Besuch in Israel ankündigte, sollen mit dem Geld unter anderem Lebensmittel und medizinisches Material finanziert werden. Das Auswärtige Amt nimmt auch die Förderung des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA wieder auf. Unterdessen hat Außenministerin Baerbock ihre Krisengespräche im Nahen Osten fortgesetzt. Auf dem Programm standen am Vormittag Treffen mit dem israelischen Außenminister Katz und mit der Palästinenserregierung im Westjordanland. Baerbock hat Israel aufgefordert, blockierte Zoll- und Steuergelder für die Palästinenser freizugeben. Ohne Ressourcen, ohne finanzielle Mittel werde der Neuanfang der palästinensischen Behörde unmöglich sein, so Baerbock in Jerusalem. Dass die der Behörde nach dem Osloer Abkommen zustehenden Zoll- und Steuergelder von Israel mittlerweile komplett blockiert würden, sei unverantwortlich, betont die Ministerin. Wenn palästinensische Lehrer keine Gehälter mehr bekämen und Krankenhäuser vor dem Kollaps stünden, dann sei das auch ein Sicherheitsproblem, so Baerbock. Auch ultraorthodoxe Männer müssen zum Wehrdienst in der israelischen Armee verpflichtet werden. Das hat der Oberste Gerichtshof in Israel einstimmig entschieden. Aus Tel Aviv dazu Jan-Christoph Kitzler.
Auch ultraorthodoxe Juden sind in Israel zum Wehrdienst verpflichtet, urteilt der Oberste Gerichtshof einstimmig. Demnach darf es künftig keine Befreiung für Männer im wehrpflichtigen Alter mehr geben, die sich religiösen Studien widmen. Torah-Schulen, an denen diese Männer studieren, dürfen für die Ausbildung kein staatliches Geld mehr erhalten. Die Frage, ob ultraorthodoxe Männer vom Wehrdienst ausgenommen sind, sorgt in Israel schon seit vielen Jahren für Streit. In den Jahren der Gründung des Staates Israel galt eine Ausnahmeregelung ursprünglich für ein paar hundert Männer, inzwischen sind es rund 63.000. Die Ultraorthodoxen sind die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe in Israel mit einem Bevölkerungsanteil von inzwischen rund 13%. Über die Ausnahmeregelungen für ultraorthodoxe Juden gibt es in Israel wachsenden Unmut. Dieser hat sich mit Beginn des Gazakriegs, zu dem Hunderttausende Reservistinnen und Reservisten eingezogen wurden, noch einmal verstärkt. Obwohl es auch Ultraorthodoxe gab, die sich freiwillig zum Dienst gemeldet haben. Das Urteil könnte für Premierminister Netanyahu nun zum Problem werden. Seine ultrareligiösen Koalitionspartner lehnen jede Änderung der Ausnahmeregelung ab. Gleichzeitig muss die Regierung nun auf das Urteil reagieren und Ultraorthodoxe zum Militärdienst einberufen. Vertreter der Ultraorthodoxen argumentieren, Ausnahmen für religiöse Studien trügen dazu bei, den jüdischen Charakter Israels zu bewahren.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.